Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Die Themen: Maßnahmen zum Klimaschutz. Der EU-Gipfel macht vor allem der Industrie Zugeständnisse. Mietrecht als Streitobjekt. Der Bundesrat will die Zinsen nur teilweise der Teuerung anpassen, die Hauseigentümer reklamieren. Hoffnung auf George Bush. Der US-Präsident überlegt, sich der Autoindustrie Geld aus dem Bankenrettungsplan-Paket zur Verfügung zu stellen. Später dann ein Top-Wall-Street-Börsianer unter Milliardenbetrugsverdacht. Und Liechtenstein kommt der EU bei der Suche nach Schwarzgeld möglicherweise entgegen. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Hans Ineichen und zunächst jetzt Eva Gammeter. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Trotz massiver Zugeständnisse an die Schwerindustrie will die EU an ihren Klimaschutzzielen festhalten. Am EU-Gipfeltreffen in Brüssel einigten sich die Teilnehmer auf ein Gesetzespaket, welches den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 um ein Fünftel reduzieren soll. Das Abkommen sieht allerdings vor, Industrie und Kraftwerke vor allem in Osteuropa weitaus weniger stark zur Kasse zu bitten als ursprünglich geplant. Dennoch könne das Reduktionsziel erreicht werden, sagte Frankreichs Staatspräsident und EU-Vorsitzender Nicolas Sarkozy. Die Weltklimakonferenz der UNO im polnischen Posen ist nach 12 Tagen ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Zwar einigten sich die Konferenzteilnehmer über Details eines neuen Fonds, der armen Staaten beim Kampf gegen den Klimawandel helfen soll. Auf eine gemeinsame Abschlusserklärung wurde jedoch verzichtet. Umweltschützer sprechen von einer verpassten Chance im Kampf gegen die Erderwärmung. Die Europäische Union hat sich auf ein 200 Milliarden Euro-Paket zur Stützung der Wirtschaft geeinigt. Das sind 1,5% der gesamteuropäischen Wirtschaftsleistung. Damit folgen die 27 EU-Staaten dem Vorschlag von Kommissionspräsident Barroso. US-Präsident Bush prüft die Möglichkeit der amerikanischen Autoindustrie, einen Überbrückungskredit aus dem Bankenrettungspaket zu gewähren. Es sei unverantwortlich, die amerikanische Wirtschaft mit dem Zusammenbruch der drei großen Autobauer weiter zu schwächen, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Zuvor hatte der US-Senat das 14 Milliarden Rettungsprogramm für die US-Automobilindustrie abgelehnt. Trotz Appellen von Präsident Bush hatten sich seine republikanischen Parteifreunde im Senat der Vorlage widersetzt. Diese war vom Repräsentantenhaus Anfang Woche gebilligt worden. In der Schweiz sollen die Mietzinsen zu etwa 90% der Teuerung folgen. Das schlägt der Bundesrat vor und kommt damit den Mietern entgegen. Der Hauseigentümerverband hingegen verlangt, dass die volle Teuerung berücksichtigt wird. Er lehnt den Vorschlag des Bundesrats ab. Beim angestrebten Systemwechsel werden die Mietzinsen vom Hypozins abgekoppelt. Für die Festsetzung der Mieten soll dann ein Spezialindex errechnet werden, der die Wohn- und Energiekosten von der Teuerung ausschließt. Über die Mietrechtsrevision wird nächstes Jahr das Parlament befinden. Sie soll voraussichtlich 2011 in Kraft treten. Seit heute gehört die Schweiz zum Schengen-Raum. Der Schritt sei ein Gewinn für die Freiheit und Sicherheit der Schweizerinnen und Schweizer, sagte Bundesrätin Wittmer Schlumpf bei der offiziellen Feier in Basel. Mit dem Beitritt der Schweiz zum Schengen-Raum entfallen die systematischen Personenkontrollen an den Landesgrenzen. Der Transport von Waren wird aber weiterhin kontrolliert. An den Schweizer Flughäfen wird das Schengen-Abkommen erst mit dem neuen Flugplan im Frühling umgesetzt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich hat gegen einen Mitarbeiter der Stadtpolizei Zürich Anklage wegen Amtsgeheimnisverletzung erhoben. Der Polizist wird beschuldigt, er habe im Juli in der Affäre um den früheren Armeechef Roland Neef der Sonntagszeitung polizeiliche Dokumente zugespielt. Die Dokumente stammten aus dem Strafverfahren gegen Neef. Der Angeklagte sei nicht geständig, teilt die zuständige Staatsanwältin mit. Zum Sport, Schwimmen. An der Kurzbahn-Europameisterschaft in Rijeka hat die Schweizerin Patricia Humplik über 200 Meter Brust die Bronzemedaille gewonnen. Den Wettkampf gewann die Russin Aljena Alexejewa vor der Österreicherin Mirna Jukic. Ski. Der Österreicher Benjamin Reich gewinnt die Weltcup-Superkombination in Val d'Isère. Zweiter wird der Franzose Jean-Baptiste Grange vor dem Österreicher Marcel Hirscher. Bester Schweizer wurde Sylvain Zurbriggen als Fünfter. Die Superkombination ist eine Mischung aus Super-G und Slalom. An der Schweizer Börse haben die Bankaktien erneut an Wert verloren. Sie litten vor allem unter der Ankündigung der Bank of America, bis zu 35.000 Stellen abzubauen. Zudem sprach der Chef von JP Morgan von einem schrecklichen vierten Quartal. Nach dem Scheitern des Rettungsprogramms für die US-Autobranche gaben auch die Aktien von Autozulieferern deutlich nach. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.636 Punkten, minus 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.454 Punkten, minus 1,3%. Der Euro wird zu 1,5741 gehandelt, der Dollar zu 1,1805. Das Wetter bis morgen Samstagabend. Im Flachland liegt Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 800 und 1000 Metern. Darüber scheint besonders im Westen oft die Sonne. Im Osten hat es zunächst noch dichtere Wolkenfelder. Der Nebel lockert sich im Tagesverlauf stellenweise auf. Im Süden regnet es zeitweise, oberhalb von 800 Metern schneit es. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen 0 bis 4 Grad. Am Sonntag ist es im Norden wechselnd bewölkt, in den Alpen bläst der Föhn. Im Süden sowie längs der Alpen fällt teils kräftiger Niederschlag bei Temperaturen von 0 bis 4 mit Föhn bis 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres, die weiteren Themen. Sarkozys großes Wort vom historischen Gipfel. Wir wollen wissen, was der EU-Klimakompromiss tatsächlich wert ist. Was nun, Frau Bundesrätin? Doris Leuthard zum gescheiterten Kompromiss im Mietrecht. Dann Schweizer Unternehmen in der Klemme, das Kreditgeschäft harzt. US-Autoindustrie am Abgrund, jetzt soll Bush das Steuer herumreißen. Aus das Spiel, wie ein ehemaliger Wall Street Manager zum mutmaßlichen Rekordbetrüger wurde. Liechtensteinische Rückzugsgefechte, vielleicht beispielhaft für die Schweiz, Stichwort Bankgeheimnis. Steiniger Boden für neue Parteien in Russland. Wir berichten vom neuesten Gründungsversuch und reden mit dem industriellen Lebedev über seine Pläne. Und Rockmusik. Die vier Frauen verkörpern den Wind des Wandels in ihrem Land. Aber hören Sie selbst am Schluss des heutigen Echos. Es war ein harter Kampf um den Klimaschutz am Gipfel der EU in Brüssel. Jetzt liegt ein Kompromiss mit diversen Gesetzen vor. Kernpunkt, der CO2-Ausstoß soll weiter gesenkt werden. Bis im Jahr 2020 muss er 20% unter dem Stand von 1990 liegen. Aus Brüssel der Bericht von Thomas Oberer.
Lange wurde um die Details gerungen. Zum Schluss aber schaffte der EU-Ratsvorsitzende Sarkozy den Kompromiss, den er selber gleich mal als historisch bezeichnete.
Ce qui se passe là est vraiment historique. Il n'y a pas un continent au monde qui ne se soit doté de règles aussi contraignantes que celles que nous venons d'adopter à l'unanimité.
Es gäbe keinen Kontinent auf der Welt, der sich selber solch verbindliche Ziele gesetzt habe wie Europa und erst noch einstimmig. Bis ins Jahr 2020 soll der CO2-Ausstoß in Europa um 20% sinken. Gleichzeitig soll der Anteil der erneuerbaren Energie aus Sonne und Wind auf ein Fünftel steigen. Doch der Kompromiss hat seinen Preis. Der Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten wird nicht bereits ab 2013 obligatorisch, sondern stufenweise und deutlich langsamer aufgebaut. Die Schwerindustrie in Deutschland und Italien profitiert anfangs sogar noch von Gratiszertifikaten und kann so angesichts der Wirtschaftskrise Kosten sparen. Die Skeptiker unter der Führung von Polen werden mit milliardenschweren Transferleistungen von West- nach Osteuropa entschädigt. EU-Ratspräsident Sarkozy verteidigte dieses Zugeständnis. Dass Polen für seine alten Kohlekraftwerke Gratiszertifikate bekommt, findet er normal. Seine Industrie hat unter dem eisernen Vorhang gelitten. Man muss den Polen jetzt helfen, denn sie müssen einen gewaltigen Effort leisten. Umweltschützer kritisieren die Kompromisse des Klimapaketes jedoch scharf. Europa sei einseitig den Interessen der Industrie und einzelner Mitgliedstaaten gefolgt, erklärte Greenpeace. Die EU-Länder betrieben eine kurzsichtige Industriepolitik, die Klimaschutz gegen Arbeitsplätze ausspiele. Auch wenn die Zugeständnisse mit Mehreinsparungen auf anderen Gebieten kompensiert werden sollen, fürchten die Umweltorganisationen, dass das Handelssystem mit Verschmutzungsrechten wegen der vielen Ausnahmen seine Wirkung verliere. Bei den EU-Politikern stößt diese Kritik natürlich auf wenig Verständnis. EU-Kommissionspräsident Barroso betont, Europa habe gezeigt, dass Klimaschutz, Sicherheit der Energieversorgung und wirtschaftliches Wachstum unter einen Hut zu bringen seien. Nur so könne man einer Krise begegnen.
I believe that we have shown that climate action, energy security, economic growth can and must be pursued in a mutually supportive way. That is the right way of the crisis.
Wie sich der EU-Kompromiss auf den Klimawandel auswirken wird, können wohl weder Befürworter noch Kritiker jetzt schon so richtig abschätzen. Zu weit klaffen Absichtserklärungen und Realität oft auseinander. Der deutschen Kanzlerin Merkel ist dies im Moment aber egal. Ihrer Meinung nach übernimmt Europa wieder die Vorreiterrolle.
Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal an die Klimakonferenz in Posen, die ja noch bis morgen läuft, und die Konferenz nächstes Jahr in Kopenhagen dann vorbereitet, mit der wir ein Nach-Kyoto-Protokoll verabschieden wollen.
Und EU-Kommissionspräsident Barroso doppelt nach. Die Botschaft an die anderen Partner weltweit unter der Führung des neuen US-Präsidenten Obama sei klar.
Our message to our global partners is this one. Yes, you can. Yes, you can also do what we are doing.
Ja, ihr könnt es auch. Ihr könnt in Sachen Klimaschutz genauso weit gehen wie wir Europäer.
Thomas Oberer in Brüssel hat berichtet. Wenn die Hypothekarzinsen stiegen, hieß das bisher immer auch höhere Mieten. Genau das will der Bundesrat ändern und schlägt vor, die Mieten künftig nach der Teuerung auszurichten. Aus dem Warenkorb, mit dem die Teuerung berechnet wird, will er allerdings zwei Posten herausnehmen, die Kosten für Energie und die Kosten für das Wohnen. Das hätte zur Folge, dass die Teuerung letztlich nur zu rund 90% auf die Mieten geschlagen werden dürfte. Der Mieterinnen- und Mieterverband ist damit sehr zufrieden, die Hauseigentümer aber lehnen diesen Weg entschieden ab. Monika Sommer, die Vize-Direktorin des Hauseigentümerverbandes, sagt:
Wir sind gar nicht zufrieden. Ende letzten Jahres wurde ein Kompromiss vereinbart zwischen den Vermieter- und den Mieterorganisationen. Beide Seiten waren zu großen Konzessionen bereit. Die Lösung, wie sie nun vom Bundesrat vorgeschlagen wird, hat diesen Kompromiss sehr stark und maßgeblich zu Lasten der Vermieter einseitig verändert.
Wie reagiert die zuständige Bundesrätin auf die heftige Ablehnung des Hauseigentümerverbandes? Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat mit Doris Leuthard gesprochen.
Frau Bundesrätin, für den Hauseigentümerverband ist der Kompromiss im Mietrecht mit dem heutigen Tag gestorben. Was haben Sie falsch gemacht?
Ja, ich nehme das jetzt mal nicht so ernst. Es ist immer so, dass man Muskeln spielen lässt, wenn man nicht zu 100% überall in jedem Punkt dann Recht bekommt. Der Bundesrat ist beim ausgehandelten Kompromiss geblieben. Wir haben gesagt, jawohl, inskünftig soll die Teuerung zu 100% überwälzt werden können. Aber wir haben aus dem Warenkorb der Teuerung die Wohn- und Energiekosten herausgenommen, weil wir der Meinung sind, die Energiekosten, das wird der Mieter schon mit den Nebenkosten vollumfänglich überwälzt, und die Wohnkosten würden zu einem doppelten, zu einem Spiraleffekt führen. Das wollte der Bundesrat nicht. Das ist sachlich eine gute Lösung, und ich bin überzeugt, wenn sich die Spitze des Hauseigentümerverbandes nochmals damit in Ruhe beschäftigt, werden sie auch einverstanden sein.
Im Moment sagt er noch, sie schummelten, wenn sie von 100% sprechen, es seien nämlich nur 80%.
Das ist falsch. Wir haben auch hier Studien erstellen lassen, die letzte durch die Universität Bern. Professor Thalmann, der hat anhand der vergangenen Bemessung mit dem heutigen System ausgerechnet, dass man mindestens bei 90% landen würde, tendenziell eher eben 98, also im Bereich 97-98% mit diesem System erreicht wäre. Und insofern stimmt diese Aussage nicht.
Wie sehen Sie die Chancen eines solchen Paketes im Parlament, wenn der Hauseigentümerverband jetzt schon Nein sagt?
Ja gut, ich habe im Vorfeld Gespräche geführt, auch mit dem ganzen Vorstand des HIV, und da hat es moderater getönt. Aber es ist klar, die Verbände machen Interessenpolitik, und ich bin der Meinung, es ist eine ausgewogene Vorlage. Die Vermieter haben nach wie vor Anreize zu investieren, genügend Wohnraum anzubieten. Sie kommen auf ihre Kosten, und für die Mieter, und das ist halt doch die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung, gibt es Transparenz. Ein einfaches Verfahren mit der Teuerungsanpassung, das gibt auch Rechtssicherheit.
Bundesrätin Doris Leuthard zum vorläufig gescheiterten Kompromiss zur Festlegung der Mieten. Erst gestern hat die Schweizerische Nationalbank die Leitzinsen gesenkt, auf gerade noch ein halbes Prozent. So soll sichergestellt werden, dass das Geld weiterfließt, das investiert und konsumiert wird. Offiziell heißt es, die Unternehmen litten noch nicht darunter, dass die Banken ihnen Kredite kürzen oder streichen. Inoffiziell aber ist längst klar, es klemmt im Kreditmarkt, und das bekommen auch die Unternehmen zu spüren. Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Es gebe keine Anzeichen für eine Kreditverknappung in der Schweiz, sagte gestern Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth.
Also es gibt Einzelfälle, es wird immer Einzelfälle geben, aber das Gesamtbild, das wir haben, ist, dass es gibt keine Kreditverknappung, die Krediten steigen weiter, Hypothekarkredite steigen, die kommerziellen Kredite steigen. Wir beobachten das sehr sorgfältig, aber im Moment haben wir kein Zeichen, ein Credit Crunch in der Schweiz.
Keine Kreditklemme also offiziell. Allerdings bezog sich der Präsident der Nationalbank dabei auf die Statistiken des dritten Quartals. In der Tat gab es von Juli bis September in der Schweiz noch keine Anzeichen einer Kreditverknappung. Im Unterschied zur Europäischen Union, wo das Kreditvolumen im dritten Quartal regelrecht eingebrochen war. Seit zwei Monaten hat sich die Situation jedoch auch in der Schweiz grundlegend geändert, sagt Maurice Pedernianna, Professor für Finanzen an der Hochschule für Wirtschaft in Luzern.
Wenn man die Situation im vierten Quartal dieses Jahres anschaut, dann sieht man hier eine deutliche Verschärfung.
Auch wenn die Statistik für das vierte Quartal noch nicht vorliegt, so steht doch fest, seit Oktober ist es für Unternehmen in der Schweiz deutlich schwieriger geworden, neue Kredite zu bekommen oder alte Kredite zu guten Konditionen zu erneuern.
In diesem gesamteuropäischen Wirtschaftsraum ist die Schweiz nicht einfach eine Insel, in der alles ganz anders ist. Es sind die allermeisten Banken mittlerweile so knapp an Eigenkapital, dass sie nicht mehr risikofähig sind, Neugeschäfte zu tätigen. Und dass es nur schon für ein Unternehmen ein großer Erfolg ist, bestehende Kreditverträge weiterzuführen.
Während die kleinen Firmen weniger leiden, da sie zurzeit noch von kleineren Finanzinstituten gut bedient werden, ist die Situation für mittlere und große Unternehmen anders. Über 80% ihrer Kredite stammen von der UBS oder der Credit Suisse. Maurice Pedernianna.
Wenn es nun diesen beiden Banken sehr schlecht geht, dann ist das Problem, dass 82% der Unternehmenskredite finanziert werden müssen durch Banken, die selbst in einer sehr schwierigen Lage sind.
Ein Beispiel: Wenn ein Maschinenkonzern wie Rieter im Moment einen Kredit von 200 Millionen Franken braucht, dann übersteigt das die Kräfte selbst der grössten Kantonalbank, der ZKB. Die Zürcher Kantonalbank, die Nummer 3 bei den Unternehmenskrediten schweizweit, macht in normalen Zeiten einen Jahresgewinn in der Höhe von 500 Millionen Franken. Ein Kredit von 200 Millionen Franken ist damit ein zu grosses Risiko für die ZKB. Andere Banken wie die Raiffeisen, die Migrobank oder grosse Regionalbanken verfügen im Moment zwar über viel flüssiges Geld, doch fehlt es ihnen am nötigen Know-how, um solch grosse Kredite überhaupt abwickeln zu können. Verschärft wird der wachsende Notstand bei den Unternehmenskrediten durch zwei weitere Faktoren. Erstens werden die Kredite trotz der Zinssenkungen wegen der Finanzkrise immer teurer. Maurice Pedagnana, der auch Geschäftsführer der Schweizerischen Vereinigung für Unternehmensfinanzierung ist, weiss,
dass ein Unternehmenskredit sich gegenüber der Situation vor 2 Jahren leicht verdoppeln kann. Es kann aber in einzelnen Fällen auch sein, dass ein Unternehmenskredit 5-6% teurer ist als noch vor kurzem.
Zweitens müssen im nächsten Jahr in ganz Europa Unternehmensanleihen in der Höhe von sage und schreibe 2'000 Milliarden Franken erneuert werden. Finanzexperte Maurice Pedagnana:
Momentan ist nicht absehbar, dass diese Summe von Unternehmensanleihen am Kapitalmarkt refinanziert werden kann. Das heißt, zahlreiche große Unternehmungen geraten in eine ganz schlimme Liquiditäts- und Finanzkrise.
Die Kreditklemme steht also kurz bevor und ist in etlichen Fällen bereits Tatsache, auch wenn die offiziellen Stellen dies noch nicht zugeben wollen.
Jetzt richten sich alle Hoffnungen der amerikanischen Autoindustrie auf Präsident Bush. Der Senat ist nämlich auf den vom Repräsentantenhaus bereits abgesegneten Rettungsplan gar nicht eingetreten. Dabei wäre Hilfe dringend nötig. Die großen Autokonzerne stehen vor dem Ruin. Wenn nicht eben Präsident Bush doch noch Gelder aus dem 700-Milliarden-Topf locker macht, der eigentlich für die Finanzindustrie bereitgestellt wurde. Peter Vögeli aus Washington.
Chris Dodd, der demokratische Vorsitzende des Finanzausschusses im Senat, war aufgebracht. Die Republikaner wollten die Autoindustrie auf dem Rücken der Arbeitnehmer sanieren. Von niemandem sonst würden ähnliche Opfer verlangt.
Because we're not demanding this of dealers, of suppliers, of anyone else. The only group we've asked this of are the workforce.
Und die kalifornische Senatorin Barbara Boxer schimpfte, die Republikaner spielten wirtschaftlich russisch Roulette angesichts der Rezession.
People played Russian Roulette with this recession tonight.
Der republikanische Senator Bob Corker aus Tennessee, dem US-Bundesstaat, in dem das US-Hauptquartier von Nissan situiert ist, hatte gestern verlangt, dass die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer von GM, Ford und Chrysler irgendwann 2009 dieselben Löhne und Gehälter erhalten sollten wie Arbeitnehmer ausländischer Autobauer in den USA, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Nur so könne die US-Autoindustrie wettbewerbsfähig werden. Gescheitert seien die Verhandlungen Zentimeter vor der Ziellinie, klagte er gegenüber CNN, weil die Gewerkschaften nicht bereit gewesen seien, ein Datum dafür zu nennen.
We were just 6 minutes away from a full agreement that would have really caused these companies to be able to go in the future very healthily.
Und so wird im Moment der schwarze Peter herumgeboten. Der Chef der Autogewerkschaft UAW, Ron Gettelfinger, erklärte vor rund 1,5 Stunden, die Gewerkschaft und die Belegschaft seien zu Zugeständnissen bereit, könnten aber die Last nicht alleine tragen.
But we could not accept the effort to single out workers and retirees for different treatment and to make them shoulder the entire burden of any restructuring.
Denn zu lange hatte GM, wie es zu Recht heißt, unternehmerisch keine Gelegenheit verpasst, um eine gute Gelegenheit zu verpassen. Doch vergleicht man die Stundenlöhne von GM und beispielsweise Toyota, dann differieren sie nur um einige wenige Dollar. Es sind die zusätzlichen Leistungen wie Pensionen, Krankenkasse oder Sozialleistungen für die ehemaligen Mitarbeiter, die eine Arbeitsstunde bei GM rund 18 Dollar teurer machen als eine Arbeitsstunde bei Toyota. Die betriebswirtschaftlichen Vorteile der ausländischen Autobauer in den USA liegen darin, dass ihre Fabriken neuer und moderner sind, dass ihre Arbeiter nicht gewerkschaftlich organisiert sind, dass ihre Arbeitnehmer jünger und dass es fast keine Pensionierten sind und dass sie auch keine Pensionen auszahlen. Alle diese betriebswirtschaftlichen Altlasten von GM lassen sich nicht von heute auf morgen beheben. In den vergangenen Jahren sind die Gewerkschafter den Autobauern schrittweise entgegengekommen. Corker verlangte im Senat zudem, dass finanzielle Verpflichtungen gegenüber Gewerkschaften und Mitarbeitern in Form von Aktienanteilen entgolten werden sollen. Und er betont, GM müsse seine Schulden um 2/3 reduzieren und es würden auch Halter von Obligationen zur Kasse gebeten und nicht nur die Belegschaft. Zum Schluss aber dominiert die Politik in diesem Streit. Es scheint nun, als ob vielleicht Präsident Bush als Retter in der Not für die einen beziehungsweise als willkommener Buhmann für die anderen einspringen könnte. Möglicherweise rückt das Weiße Haus von seinem kategorischen Nein ab und ist doch bereit, Gelder aus dem 700-Milliarden-Paket für die Finanzindustrie oder anderen Töpfen bereitzustellen. Für die Autoindustrie und die Demokraten wäre Präsident Bush der Retter, für die Republikaner ein willkommener Buhmann für eine falsche Politik. Der Autoexperte Daniel House von der Zeitung Detroit News kann sich jedenfalls nicht vorstellen, dass das Weiße Haus angesichts der Arbeitslosenzahlen die Autoindustrie mit einem Go to Hell im Stich lassen könnte.
I can't imagine that with the kind of jobs report that we had last week and the economy going sideways, that a president would just say, you know what, to hell with you guys.
Und auch Barack Obama macht sich für eine staatliche Hilfe stark. Bob Corker und seine republikanischen Alliierten aus den Südstaaten mit zahlreichen ausländischen Autobauern handeln sicher auch aus ideologischen und politischen Gründen, sehen es aber vielleicht gerne, dass Präsident Bush, den sie nicht mehr als einen der ihren betrachten, die Autoindustrie rettet, ohne dass sie politisch dafür verantwortlich sind.
Die amerikanische Autoindustrie zwischen Hoffen und Bangen, das war ein Bericht von Peter Vögeli. Er war eine ganz große Nummer an der Wall Street. Doch jetzt entpuppt sich Bernard Madoff, der frühere Chef der US-Börse Nasdaq, möglicherweise als ganz großer Betrüger. Er soll Investoren um 50 Milliarden Dollar geprellt haben, werfen ihm die Behörden vor. Beat Soltermann über einen Betrugsverdacht mit Rekordverdacht.
Zuerst bebten die Banken, dann begann der Broker zu zittern. Bernard L. Madoff, ehemaliger Chef der Technologiebörse Nasdaq und aktueller Chef der renommierten, großen und unabhängigen Wertschriftenhandelsfirma Bernard L. Madoff Investment Securities in Lower Manhattan. Dieser Bernard L. Madoff, geachtet und erfolgsverwöhnt, schien seit einigen Wochen unter großem Stress zu stehen. Auf jeden Fall machte der 70-Jährige einen sehr nervösen Eindruck auf seine Angestellten, zu denen auch seine beiden Söhne Mark und Andrew gehören. Die beiden fragten nach und erhielten merkwürdige Antworten. Er habe sich überlegt, die Boni für seine mehr als 100 Mitarbeiter dieses Jahr ausnahmsweise schon früher auszubezahlen, sagte Vater Madoff. Und er habe Schwierigkeiten, 7 Milliarden Dollar aufzutreiben, die er für seine Investmentgesellschaft, die er allein und neben dem Wertschriftenhandel betrieb, benötige. Das führte zu weiteren Fragen. Und schließlich, da die Wände im Büro bekanntlich Ohren haben, zu einem Familientreffen in der väterlichen Wohnung. Dort machte Bernard Madoff dann reinen Tisch. Er habe seit 2005 Investoren mit einem Schneeballsystem betrogen, sagte er. Versprochene hohe Gewinne wurden mit dem Geld neuer Kunden bezahlt, doch das neue Geld blieb wegen der Finanzkrise aus, das alte Geld forderten die Investoren zurück, und das war das Ende. «It's all just one big lie, nichts als eine große Lüge sei es gewesen», soll Bernard Madoff gesagt haben. Und dann ging alles schnell, weiß das Wall Street Journal heute zu berichten. Über einen Anwalt sollen die Söhne die Behörden informiert haben, diese verhafteten Vater Madoff. Es gebe keine harmlosen Erklärungen, soll er laut Polizeiprotokoll gesagt haben. Und sein Anwalt erklärte vor Journalisten, wir werden kämpfen, um aus dieser unglücklichen Verkettung von Ereignissen herauszukommen. Inzwischen ist Bernard Madoff gegen Kaution wieder auf freiem Fuß, doch die Vermögenswerte bleiben gesperrt. 50 Milliarden Dollar futsch, das ist für wahr eine unglaublich große Summe. Stimmt, was im Internet in den Unterlagen des FBI und der Börsenaufsicht SEC nachzulesen ist, dann handelt es sich hier um einen der größten Betrugsfälle der Geschichte, einer, der zum Beispiel fünfmal größer ist als jener, der im Jahr 2002 die Telekomfirma WorldCom in den Konkurs getrieben hat.
Für Liechtenstein endet die Woche, wie sie begonnen hatte, mit massivem Druck auf das Bankgeheimnis. Am Montag musste das Fürstentum gegenüber den USA das Bankgeheimnis aufweichen und heute nun fordert die EU dasselbe. Liechtenstein soll nicht nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei Steuerhinterziehung Auskunft geben. Franco Battel zu einem Vorgang, der auch für die Schweiz Bedeutung haben dürfte.
Vor 4 Tagen ist es den USA gelungen, das liechtensteinische Bankgeheimnis an entscheidenden Punkten auszuhebeln. Ein Vorgang, den die EU-Kommission offenbar genau verfolgte. Denn nun fordert sie mehr oder weniger dasselbe. Liechtenstein soll bei Steuerdelikten Auskunft erteilen ungeachtet, ob es sich nun um Steuerbetrug oder um die mildere Form handelt, die Steuerhinterziehung, bei der zum Beispiel ein Teil des Vermögens nicht deklariert wird. Noch im Sommer hatte sich die Forderung der EU auf den Steuerbetrug beschränkt. Nachdem die USA aber in Vaduz erfolgreich verhandelten und nachdem wegen der Krise die Finanzminister auf der ganzen Welt verstärkt versuchen, den Steuerabfluss zu stoppen, drehte der Wind. Ohne es mit Vaduz abzusprechen, veröffentlichte die EU-Kommission einen Text, der nun auch Auskünfte bei Steuerhinterziehung verlangt. Und anders als bei den Zugeständnissen an die USA geht es nun ums ganz große Geld. Denn die meisten Kunden, die ihr Geld auf liechtensteinische Konten überweisen, kommen aus europäischen Ländern, vorab aus Deutschland. Die Koalitionsregierung in Vaduz, die wegen des laufenden Wahlkampfs kaum Einigkeit zeigt, schloss die Reihen. Man werde sich Brüssel gemeinsam widersetzen. Und man hoffe auf die EU-Mitglieder Luxemburg, Belgien und Österreich, die sich aus eigenen Interessen stets für ein striktes Bankgeheimnis stark gemacht hätten. Aber dies dürften nur noch Rückzugsgefechte sein, denn Liechtenstein stellt sich, mittlerweile wohl ernsthafter als die Schweiz, darauf ein, ohne das bisher geltende Bankgeheimnis zu wirtschaften. Dies zeigte der Aufruf des Erbprinzen Alois am Staatsfeiertag im August, diese Herausforderung anzunehmen, oder etwa die Ankündigung der fürstlichen Bank LGT, in Zukunft nur noch steuerlich deklariertes Geld annehmen zu wollen. Eigentlich hätte sich Liechtenstein seine Zugeständnisse beim Bankgeheimnis mit dem Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen versüßen wollen, von denen vor allem Liechtensteins Industrie profitiert hätte. Weder die USA noch Deutschland oder sonst ein Land sind bisher auf dieses Angebot allerdings eingetreten und nun hat die EU einfach den Druck erhöht. Auch die Schweiz, die ja wie Liechtenstein zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung unterscheidet, wird wohl damit rechnen müssen, bald mit Ähnlichem konfrontiert zu werden.
Franco Battel im Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Bis um 6:45 geht es hier um die neue russische Oppositionspartei, die heute gegründet wird, und um die Frauenrockband Accolade. In Russland versuchen sich verschiedene politische Gruppierungen zu einer großen Oppositionsbewegung zusammenzuschließen. Linksliberal und sozial orientiert. Die Gruppe Solidarnost sei der breiteste Zusammenschluss, den es seit den Perestroika-Jahren gegeben habe, sagt Ilya Yashin, der 25-jährige Politaktivist. Er will die Oppositionsbewegung zusammen mit dem ehemaligen Schachweltmeister Garry Kasparov aufbauen. Solidarnost will sich als wirkliche Opposition gegenüber dem Kreml etablieren, doch das ist dem Machtapparat gar nicht genehm. Aus Moskau, Peter Gisling.
Boris Nemtsov, Garry Kasparov, Ilya Yashin oder Michael Kasyanov, das sind die wohl bekanntesten Exponenten, welche sich jetzt in Solidarnost engagieren. Während Wochen hat man zuvor versucht, die zersplitterten Linksliberalen aus ganz Russland zusammenzubringen. Regionale Treffen in Omsk, in Ufa oder Tscheljabinsk seien aber vom Machtapparat behindert worden. Willkür sei man sich gewohnt, meint Ilya Yashin, der 25 Jahre junge, landesweit bekannte Politaktivist, welcher die Jugendorganisation der Jablaka-Partei anführt. Vor den letzten Duma-Wahlen, meint Yashin, seien namhafte Kandidaten entweder nicht registriert worden oder der Machtapparat habe behauptet, Oppositionsparteien, welche an der Duma-Wahl teilnehmen wollten, hätten die dafür erforderlichen Unterschriften gefälscht. Behördliche Behinderungen müsse man auch jetzt in Kauf nehmen. In einem totalitären Regime ist das ein ganz normaler Vorgang, aber ich bin sicher, dass wir doch zum Ziel kommen werden. Zweckoptimismus gewiss, aber solchen brauchen jetzt die Solidarnost-Leute. Die politische Freiheit, so meint Ilya Yashin schließlich weiter, könne nicht in einem Treibhaus erzeugt werden, man müsse sie erkämpfen. In der sogenannten gelenkten Demokratie Russlands kann nämlich derzeit ohne explizites Einverständnis durch den Kreml kaum eine schlagkräftige Partei gegründet werden. Die rechtsliberale Pravoje Djela, gerechte Sache, ist vor einem Monat nur dank ausdrücklicher Unterstützung durch den Kreml gebildet worden. Bei Pravoje Djela hieß es damals, gehe es darum, gesellschaftlich wichtige Kreise ins politische System einzubinden. Bei jenen Exponenten aber, die sich jetzt in Solidarnost vereinigen, sieht man im Kreml offenbar rot. Mit Solidarność versuchen sich nämlich mehrere derzeit politisch gelähmte linksliberale Gruppen zu vereinigen. Einzelne Exponenten aus der derzeit im Parlament nicht mehr vertretenen Jablocker Partei, Politiker aus dem sogenannten Volksbund oder aus der Bürgerfront. Wegen behördlicher Schranken, wegen der 7%-Hürde hatten diese bisher kaum mehr Einfluss auf die Geschicke ihrer Region oder auf die Politik des Landes nehmen können. Solidarność soll nun einerseits der Zersplitterung der verschiedenen linksliberalen Oppositionskräfte Einhalt gebieten. Mit Solidarność möchten diese bei den nächsten regionalen und landesweiten Wahlen den Einzug in die Parlamente wieder schaffen. Mit einem politischen Programm, das man, wenn man einen Vergleich mit der Schweiz anstellen wollte, etwa mit jenem der Grünen oder den Anliegen des linken SPS-Flügels oder teilweise auch mit jenen der EVP vergleichen könnte. Wir wollen, so sagt Ilja Jaschin, für ganz normale politische Ziele, wie um den Aufbau einer sozial orientierten Marktwirtschaft kämpfen. Wir ringen aber auch um ganz grundlegende Bürgerrechte und möchten diese festigen. Und wir sind der Meinung, dass Russland seine Haltung zu anderen Staaten ändern, sich besser in die Weltgemeinschaft integrieren sollte. Russland, so Ilja Jaschin, habe heute kaum mehr Verbündete. Russland befinde sich bald mit der ganzen Welt im Kalten Krieg. Jaschin zeigt sich zudem überzeugt, dass im Zeichen der Wirtschaftskrise im Kreml und in einer künftigen Duma bald auch seine Solidarność-Gruppe gefragt sein werde, als konstruktive linksliberale Kraft. Etwas düster klingt allerdings seine Antwort, wenn man ihn danach fragt, was die bislang eher erfolglosen Linksliberalen in den letzten Jahren denn falsch angepackt hätten. Ilja Jaschin:
Мы так легко потеряли свободу, которую завоевали в начале 90-х годов, именно потому, что она далась нам слишком малой кровью.
Vielleicht hätten er und seine Verbündeten in den 90er Jahren die Freiheit verloren, weil diese, Zitat, zu wenig Blut gekostet habe. Während der Jelzin-Ära war eben vieles viel freier, aber auch viel chaotischer. Jetzt muss sich eine Oppositionsgruppe tatsächlich sehr, sehr anstrengen, wenn sie sich in Medvedevs und Putins Russland auf demokratische Weise wirksam Gehör verschaffen möchte.
Peter Gissling. Einer der einflussreichsten Putin-Kritiker, der zusammen mit Michail Gorbatschow ebenfalls eine Oppositionspartei gründen will, ist der industrielle Alexander Lebedev. Ein Milliardär, der vor allem im Bankenwesen, aber auch in der Landwirtschaft, der Flugzeugindustrie, im Bauwesen auftritt, innerhalb und außerhalb Russlands. Kaspar Selk hat ihn heute in Zürich gefragt, wie er die Chancen von Solidarność einschätze, der Partei, die an diesem Wochenende gegründet werden soll.
Everything or everyone plays a role in a sense. But if we're talking about elections, they're not allowed to participate.
Alles oder jeder spielt eine Rolle in einem gewissen Sinne. Aber wenn Sie nach Wahlchancen fragen, die werden gar nicht mitmachen dürfen. Das dürfen nur die offiziell zugelassenen Parteien. Und dafür muss man durch einen sehr schwierigen Zulassungsprozess hindurch, durch bürokratische Kontrollen. Dafür wurden die Wahlgesetze bewusst geändert. Und in diesem ganzen schwierigen Prozess haben die Behörden zu viele Möglichkeiten zu verhindern, dass eine Partei offiziell anerkannt wird.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass der Kreml letztlich eine effektive Partei in diesem Sinne, in dieser Richtung gar nicht zulassen werden.
Well, definitely they are not very much liked by the authorities, no doubt.
Die Behörden haben die mit Sicherheit nicht gern, kein Zweifel. Für ein freies Land ist es natürlich gut, wenn Leute sich für Dinge einsetzen. Das tut der Gesellschaft gut. Aber der wirkliche Einfluss ist das Ergebnis von Wahlen. Dort liegt der Schlüssel zur Demokratie. Wahlen.
Sie selber gründen eine Partei mit Michail Gorbatschow. Wann wird die ein Faktor?
Wir haben ein Programm, Grundsätze angekündigt und einen Namen. Aber wie gesagt, die Partei offiziell zu lancieren ist natürlich etwas ganz anderes. Wie ich erwähnt habe, das ist enorm schwierig. Wir sind nicht in Eile. Wir werden nicht mit einem großen öffentlichen Auftritt beginnen, sondern erstmal einfach mitteilen, wer wir sind, worum es uns geht. Wir werden noch nicht an Wahlen teilnehmen. Dazu muss das Wahlsystem erstmal zurückreformiert werden.
Alexander Lebedev befragt von Kaspar Selk. Ein ausführlicheres Gespräch mit dem russischen industriellen Milliardär und Politiker bringen wir in den ersten Tagen nach dem Jahreswechsel. Vier Studentinnen, alle mit Piercings und offenem Haar auf der Bühne aus Rockband Accolade. Nichts Außergewöhnliches, doch Dina, Darin, Lamia und Amjad leben in Saudi-Arabien. Im Ölkönigreich ist Rockmusik geächtet. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Religionspolizei ruppig gegen Rockbands vorging, auch gegen Männer. Trotzdem hoffen die Accolade-Frauen, schon bald wenigstens halböffentlich auftreten zu können. Fredrik Steiger, saudischer Frauenrock.
Rockmusik aus Saudi-Arabien klingt wie überall sonst in der Welt. Der Unterschied freilich ist, dass diese Rockmusik in keinem saudischen Laden zu kaufen ist und die Frauenband Accolade sie nirgends öffentlich spielen darf. Dafür wird sie tausendfach aus dem Internet heruntergeladen. Die vier rund 20-jährigen Frauen stammen aus der saudischen Mittelklasse, studieren und sehen sich keineswegs als Revoluzerinnen. Ganz unpolitisch ist freilich, zumindest für saudische Verhältnisse, der von einem Gemälde des englischen Malers Edmund Leighton inspirierte Bandname Accolade nicht. Auf dem Gemälde schlägt nämlich eine Frau einen Mann zum Ritter. Und im Liedtext von Pinocchio, ihrer ersten Single, geht es um eine an den Lügen des männlichen Partners gescheiterte Beziehung. Kein Wunder, dass Accolade zu reden geben. Die Bandgründung zeigt aber auch, dass sich ganz allmählich etwas bewegt in Saudi-Arabien. Vor allem in der vergleichsweise liberalen Hafenstadt Jeddah, wo die vier Rockerinnen leben, deren Eltern übrigens ihr Hobby unterstützen. Der Politologieprofessor Sadiq Malki erklärt:
The setting here is an open setting. Of around 3000 years since Prophet Ibrahim was here and left his son Ishmael.
Seit 3000 Jahren sei die Gegend rund um Jeddah und damit auch die heilige Stadt Mekka eigentlich weltoffen und tolerant.
By this stage the Saudi state understand fully this aspect of this problem and they are dealing with it now to have more multicultural.
Langsam erkenne die saudische Regierung, dass das Land nicht länger einer extrem rigiden Auslegung des Islam folgen könne.
Every now and then there is these fatwas that comes that you cannot understand why they were made. There is a fatwa about
ständig irgendwelche Fatwas von Geistlichen, die irgendetwas verbieten wollten, wozu es überhaupt keinen Grund gäbe. Das könne so nicht weitergehen. Noch vor kurzem war die Religionspolizei praktisch allmächtig. Oft willkürlich und ohne Rechtsgrundlage mischte sie sich in alles Erdenkliche ein, ging teils sogar gewalttätig vor und drang selbst in Privatanwesen ein. Doch in jüngster Zeit wurden die Moralhüter mit ihren struppigen Bärten und Knüppeln gleich mehrfach von Richtern und von Beratern des Königs in die Schranken gewiesen. Die Studentin Lamia al-Rashid, nicht identisch mit der Accolade-Musikerin Lamia, meint:
I can see things moving very quickly. A lot of things really changed.
Es bewege sich etwas in ihrer Heimat. Vieles verändere sich. Und auch die Kulturjournalistin Rezan Bakr spricht von Fortschritten in einem Land, das die meisten kulturellen Aktivitäten lange Zeit verhinderte.
In Jeddah, it was the first literary club that allows women to get in, but it's in separate.
Im zunehmend aktiven Literaturclub in Jeddah seien neuerdings sogar Frauen willkommen, auch wenn sie die Lesungen und Diskussionen noch in von jenen der Männer getrennten Räumen verfolgen müssen.
We're inviting some musicians, you know, folklore musicians and all.
Seit kurzem lade man auch Musiker ein, bisher allerdings ausschließlich Folklore-Musiker. Demnächst möchte man sogar eine Frau auftreten lassen. Zwar gibt es kein Gesetz, das in Saudi-Arabien Konzerte oder Rockmusik grundsätzlich verbietet, aber weil der saudische Kulturrat diese Musik nicht anerkennt, ist auch deren Verkauf untersagt und Auftritte beschränken sich auf Privatkonzerte in Villen reicher Saudis. Doch die vier Accolade-Frauen Dina, Darin, Lamia und Amjad möchten jetzt öffentliche Konzerte geben, wenigstens vor Frauen. Die Chance besteht, dass der zarte Wind des Wandels im Königreich das bald möglich macht.
My baby, my Pinocchio.
Accolade, das sind Dina, Darin, Lamia und Amjad. Mit diesem Bericht von Fredrik Steiger über die saudische Frauenrockband sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich war Martin Durer für die Nachrichten, Christian Löscher am Mikrofon, Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.